Guten Morgen an diesem wunderschönen, hellen Morgen. Es geht heute um die Nacht. Und zwar, manch einer macht vielleicht gerne Nacht durch, ne? Also in meinem Alter, 7. Lebensjahrzehnt, da ist man froh, wenn man die Nacht durchschlafen kann. Ja? Einmal pro Jahr klappt es vielleicht. Aber es geht heute um die Nacht. Wir lesen in den Evangelien, dass Jesus seine Jünger am Tag belehrte. Normalerweise fand alles am Tag statt, manchmal auch am Abend. Aber heute geht es um eine Nacht. Ja, es war eine ganze Nacht. Und einige haben die durchgemacht. Am Anfang ein Gedankenexperiment. Stellt euch vor, einen stockdunklen Raum und man zündet ein Streichholz an. Was passiert? Das Licht breitet sich im Raum einigermaßen gut aus. Stellt euch vor, ein tagheller Raum, so wie hier, und in dem Raum steht irgendwo ein Kasten mit einer Tür. Man macht die Tür auf. Was passiert? Die Finsternis aus dem Kasten geht nicht in den Raum, sondern das Licht aus dem Raum geht in den Kasten. Licht durchdringt die Finsternis. Und die Bibel spricht ganz klar von den Gegensätzen Licht und Finsternis. Und Jesus Christus repräsentiert das Licht, und der Satan repräsentiert die Finsternis. Und jetzt wird es gerade etwas dunkler hier im Raum. Ganz angemessen. Danke. Ja. Jesus hat gesagt in Johannes 8,12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und als Jesus geboren wurde in Bethlehem, da kam das Licht der Welt in die Welt und ging auf die Mission nach Jerusalem, um das Licht zu verbreiten. Aber der Satan hat das war ihm bewusst, und er hatte das Ziel, das Licht der Welt auszulöschen. Und der Titel der Predigt ist, als die Finsternis das Licht der Welt auslöschen wollte. Darum geht es heute. Bevor wir uns unserem Text in Lukas 22, 47 bis 53 zuwenden, ganz kurz zur Vorgeschichte. Wir befinden uns sozusagen in der Nacht auf den Karfreitag, in der Nacht vor dem Prozess, den man Jesus machte, und vor der Kreuzigung. Und ja, Jesus hatte das Abendmahl gefeiert, am Abend davor, am Donnerstag, und in der Nacht ging Jesus dann mit seinen Jüngern auf den Ölberg in den Garten Gethsemane, das heißt Ölpresse, da wird Öl erzeugt, um Lampen um Brennstoff zu haben für Lampen. Und Jesus ging mit seinen Jüngern auf den Ölberg in den Garten Gethsemane, und drei waren besonders nah, und er bat sie, mit ihm ja zu wachen und zu beten. Aber die Macht der Nacht war über ihnen. Sie waren so müde, dass sie nicht ihre Augen aufhalten konnten. Sie konnten ihren Herrn nicht unterstützen. Und als er dann dreimal sie ermahnte, dass sie doch aufwachen sollten und wachen und beten sollten, damit sie nicht in Anfechtung verfallen, dann hat er gesagt, siehe, da kommt der mich verrät. Und in dem Moment im Garten Gethsemane, ja, läuft dann diese Passage ab, die wir jetzt lesen. Also Lukas 22, 47 bis 53. Während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und der, welcher Judas hieß, einer der zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da antwortete Jesus und sprach, lasst ab davon. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Da sprach aber Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren, wie gegen einen Räuber, seid ihr ausgezogen mit Schwertern und mit Stöcken.
Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. So. Ich habe die Predigt in unter vier Punkte gegliedert. Und zwar der erste Punkt ist, wer war hier beteiligt? Die Personen, die hier beteiligt waren. Der zweite Punkt, was ist geschehen? Der dritte Punkt, wie können wir das interpretieren, was hier geschehen ist? Und der vierte Punkt, die Anwendung. Was können wir daraus für uns nehmen? Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Wer war beteiligt? Also wir haben hier gesehen, da waren die obersten Priester, die Tempeloberen und die Ältesten der Juden insbesondere beteiligt. Haben wir gerade in Vers 52 gelesen. Es war also eine Mischung oder ein Zusammenschluss von Juden. Es waren aber auch die Römer dabei, römische Soldaten. Das lesen wir in der Parallelstelle, meistens in Johannes. Also ich werde heute einige Parallelstellen zitieren. Und dann war da noch eine dritte Gruppe, die da beteiligt war, nämlich die Gruppe der Jünger Jesu. Also ein Jünger Jesu war auch dabei bei dieser Schar, die da aus der Finsternis kam und ja Jesus gefangen nehmen wollte, das Licht der Welt sozusagen nehmen wollte. Und ja, die Jünger wussten bis kurz davor eigentlich nicht, wer von den Jüngern denn der war, der eigentlich der Böse war, weil Jesus hatte das ja schon lange vorher angekündigt und hatte gesagt, ja, habe ich nicht 12 von euch erwählt, aber einer von euch ist ein Teufel. Und sie fragten sich alle, ja, bin ich das oder bin ich das? Und es gab da zwei Kandidaten, würde ich sagen, die da dafür prädestiniert waren, vielleicht dieser Teufel zu sein. Und diese zwei Kandidaten sehen wir auch in unserem Text hier heute, nämlich einmal der Petrus und einmal der der Judas. Petrus sage ich deshalb, weil Jesus assoziierte den Petrus mit Satan. Und Satan ist der Fürst der Finsternis. Und als Jesus seinen Tod ankündigte und sagte, ich werde also überantwortet werden und sie werden mich gefangen nehmen und ich werde gekreuzigt werden, Petrus sagte, nein, das geschehe dir nicht. Und Jesus sagte, weiche von mir, Satan. Satan sprach also durch den Petrus. Aber, wie wir auch lesen können, Satan nahm Besitz von dem Judas. Ja? Und Judas war natürlich der, wie wir wissen, der hier von dem Satan als Verräter gebraucht wurde. Die beiden sind interessant, wenn wir uns die mal gegenüberstellen, der Petrus und der Judas. Der eine wollte Jesus verteidigen, nämlich der hier mit dem Schwert dreinhaute. Das war der Petrus, wie wir aus dem anderen Evangelium wissen. Er wollte seinen Herrn verteidigen und der andere hat seinen Herrn verraten. Der eine war ein Sohn des Tages, der andere war ein Sohn der Nacht. Der eine kam in den Himmel, der andere in die Hölle. Von Judas wissen wir, dass er ein Motiv hatte, warum er Jesus verriet. Nämlich Geldliebe. Das ist ganz klar. Also Judas hatte vorher die Leute, die Jesus gefangen nehmen würden. Sie hatten vorher mit Judas verhandelt und er sagte, ja, was bekomme ich dafür? Was werdet ihr mir geben? Ja, er wollte gerne sich selbst persönlich bereichern. Und als einige Tage vorher in Bethanien im Haus von Lazarus, Maria und Martha, die Maria kostbares Salböl über Jesus goss, da sagte, das wissen wir auch aus dem anderen Evangelium, da sagte der Judas, das ist Verschwendung. Wir hätten das Geld doch den Armen geben können. Er war also ein ganz gerechter Typ nach außen hin. Er tat so, als wäre er der große Gerechtigkeitskämpfer, ja. Aber in Wirklichkeit war er der den Geldbeutel verwaltete. Und er nahm sich ab und zu was aus dem Geldbeutel. Und hätte es gut gefunden, wenn da noch 300 Dinare mehr drin gewesen wären. Also Judas war geldgierig und Habsucht wird im Epheserbrief Kapitel 5 als ein Werk der Finsternis bezeichnet. Ja. Habsucht, da wo Habsucht da ist, da ist die Finsternis. Und genau hier in dieser finsteren Stunde im Garten Gethsemane, wo Jesus verraten wurde, da war die Habsucht mit dabei. Jesus hat gesagt, man kann nicht dem Mammon und Gott gleichzeitig dienen. Den einen wird man entweder vernachlässigen oder dem anderen anhängen, aber beiden kann man nicht dienen. Und so hat der Judas ja dem Mammon gedient. Und Paulus bezeichnete die Geldliebe als Wurzel allen Übels. Kommen wir zum zweiten Punkt. Was ist hier geschehen? Betrachten wir erstmal den Judas und seine Tat, den Kuss. Verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss, Judas? Hat Jesus gefragt. Jesus, das Licht der Welt, hat diese Tat aufgedeckt. Er hat das, was der Judas an Heuchelei, war es ja nicht zu überbieten, getan hat, hat Jesus aufgedeckt und hat praktisch mit seinem Licht auf ihn gescheint. Und dieser Verrat des Judas mit einem Kuss, das ist ja der absolute Höhepunkt, sagen wir mal, der Heuchelei. Und es zeigt, dass Gott immer wieder Gegensätze gebraucht, um uns zu belehren. Ist euch das schon mal aufgefallen? Gott gebraucht Gegensätze. Da ist das Leben, da ist der Tod. Da ist das Licht, da ist die Finsternis. Ja? Da ist Jesus Christus der, der sein Leben für seine Feinde hingegeben hat, der den grausamsten Tod auf sich nahm, um die Menschen zu retten. Da ist der, der gibt sein Leben hin für alle anderen, alle verlassen ihn. Und da kommt einer, der sich seinen Freund nennt und er verrät ihn und das auch noch mit einer geheuchelten Geste der Liebe, mit einem Kuss. Ja, das ist einfach ein totaler Gegensatz. Ja. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem und da wurde ich gefragt, ja, warum musste denn Gott seinen Sohn so grausam abschlachten? Warum ging das nicht auch anders? Gott hätte das doch anders machen können. Das ist doch nicht gut, ja. Und ja, Gott hat den Tod am Kreuz von Jesus gewählt, diese grausamste Art des Todes, die es überhaupt im Römischen Reich gab, damit ja die Menschen in ihrer abgrundtiefen Sünde dargestellt werden, aber auch errettet werden. Es hat ihm gefallen, diesen Gegensatz zu bringen. Da ist diese abgrundtiefe Sünde, die sich gegen Gott gestellt hat, und da ist Gottes Bereitschaft, den grausamsten Tod zu sterben, um das zu versöhnen, um das zusammenzubringen. Der Heiligste ist durch die Hölle gegangen, damit ja der Himmel geöffnet wurde, und das Ganze auf die niederträchtigste Weise ist er durch die Hölle gegangen. Aber der Himmel wurde für uns geöffnet. Da freuen wir uns drüber. Ja. In Johannes lesen wir, dass die Schar, die da aus der Finsternis kam, also diese drei verschiedenen Gruppen, die da sich zusammengeschlossen hatten, dass diese Schar mit Fackeln und mit Lampen unterwegs waren. Sie haben also Lichter dabei gehabt. Sie kamen aus der Finsternis angelaufen mit Lichtern, und diese Schar sah natürlich in Jesus das Böse. Sie haben das Licht der Welt nicht erkannt, aber sie traten gegen das Licht der Welt an. Sie haben Jesus gesehen als Verführer der Menschheit, und sie wollten die Juden, also ihre Umgebung sozusagen erlösen vor dem bösen Jesus, der ja mit dem Satan im Bunde stand, ihrer Meinung nach. Und sie wollten, dass dieser Verführer nicht mehr weiter predigen kann, das Evangelium. Und deswegen kamen sie mit ihren Fackeln, mit ihren Lichtern aus der Finsternis zu dem Licht der Welt, was sie nicht kannten. Und das Licht der Welt sagte, wen sucht ihr? Das kommt jetzt aus dem anderen Evangelium, Johannes, glaube ich. Und sie sagten, Jesus von Nazareth. Und er sagte, ich bin es. Und als er sagte, ich bin, das ist die göttliche Identifikation aus dem Alten Testament. Ich bin der, ich bin, Jahwe. Als er diese göttlichen Wörter sagte, als er sich vorstellte sozusagen als das Licht der Welt, da fielen sie um. Ja, da war plötzlich, erstmal haben sie gemerkt, dass das Licht war zu hell. Sie konnten da nicht mehr stehen bleiben. Aber das hat sie nicht davon abgebracht, das zu tun, was sie tun wollten. Sie sind offensichtlich wieder aufgestanden. Und sie hatten einen Trugschluss. Sie sind einen Trugschluss auf den Leim gegangen sozusagen. Sie dachten sich, wenn sie Jesus töten, dann wird seine Botschaft beendet sein. Dann wird seine Botschaft nicht mehr weiterreden können. Wenn sie das Licht der Welt sozusagen ausknipsen, auslöschen, dann wird die Botschaft nicht mehr da sein. Das Licht der Welt wird aus sein. Das war ein totaler Trugschluss. Es war dumm. Sie dachten, man könnte die Finsternis aus dem Kasten hervorholen und den ganzen Raum verdunkeln. Das funktioniert aber nicht. Jesus sagte, wie gegen einen Räuber, Vers 53, mit Schwertern und Stangen seid ihr ausgezogen gegen mich. Warum habt ihr mich nicht im Tempel, festgenommen? Er wusste natürlich, warum das so war, weil sie wollten keinen Aufruhr unter den Juden. Sie wussten genau, das hätte Probleme gegeben, wenn sie ihre Motive den Juden gegeben hätten. Haben sie nicht getan. Sie haben dafür ganz still und heimlich sich gegen Jesus gerichtet und haben Pläne geschmiedet, ihn zu töten, und haben ihn an einem geheimen Ort aufgesucht, mitten in der Nacht. Das war irgendwo Mitternacht, vor oder danach, wissen wir nicht genau. Aber sie haben ihn dann dort gefangen. Und das Ganze nennt man natürlich eine Verschwörung, nicht wahr? Das ist die Mutter aller Verschwörungen, ist die Verschwörung des Satans. Ja? Satan, also eine Verschwörung ist, das heißt auf Englisch Conspiracy, conspire oder konspirieren, das heißt miteinander atmen. Also da verschwören sich verschiedene Gruppen oder verschiedene Leute gegen jemanden oder etwas, um dieses etwas, um Schaden zuzufügen. Und in diesen, wenn da drei Leute oder so sich zusammentun, dann atmen sie ganz leise, damit es niemand merkt. Sie machen das ganz, ganz verdeckt, und in der Dunkelheit fühlen sie sich sehr wohl, da wo der Satan regiert, weil dort man sie nicht sieht. Und sie haben sich verschworen gegen das Licht der Welt. Ja, bei Verschwörung denkt man natürlich sofort an das Modewort Verschwörungstheoretiker. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, und dann bringen sie alle möglichen Hirngespinste, die dann kommen. Und viele Menschen folgern daraus, weil so oft über Verschwörungstheoretiker gesprochen wird, die ja einfach nur dumme Hirngespinste verbreiten. Viele Menschen schließen daraus, es gäbe also keine Verschwörung mehr. Ja? Wir sind jetzt eine Welt ohne Verschwörung. Ja? Das ist nicht der Fall. Ja? Also lasst euch das nicht von jemandem weismachen, dass es keine Verschwörung mehr gab. Weil die Verschwörung, die am Anfang angefangen hat im Paradies und die hier sozusagen ihren Höhepunkt hatte, die ist auch heute noch aktiv. Ja? Und der Satan, der Fürst der Finsternis, ist immer noch da und hat sich verschworen. Und er ist der Engel des Lichts, er verkleidet sich als Engel des Lichts, aber er ist der Betrüger. Also das Verb, was mit dem Satan, glaube ich, ich habe es aber nicht nachgeprüft, aber so ein bisschen, am meisten assoziiert wird, ist Betrügen, der Betrüger. Ja? Er hat betrogen von Anfang an, und er hat durch den Judas, durch den Kuss des Judas betrogen. Ja? Kuss nach vorne, aber nach hinten der Verrat, der boshafteste Verrat, den man sich vorstellen kann. Er hat betrogen durch die Schar, die aus der Finsternis kam, und sie wollten Jesus auf keinen Fall am helllichten Tage, da wo die Juden waren, wo es vielleicht Probleme gegeben hätte, irgendwie cashen. Sie wollten ihn lieber ganz heimlich schnappen und ihm den Prozess machen. Ganz schnell in der Nacht wurde ihm ja noch der Prozess gemacht, und ihn dann töten und das Volk vor vollendete Tatsachen stellen. Dieser Plan ist ihnen ja ganz gut gelungen. Wie reagierten nun die Jünger auf diese ganze Geschichte? Ne? Ihr erinnert euch, die Jünger waren ja noch ein paar Minuten vorher. Was hatten sie getan? Könnt ihr euch erinnern? Sie haben geschlafen. Ne? Aber jetzt haben sie nicht mehr geschlafen. Die waren hellwach. Ja? Und haben gesagt, die haben das gesehen, diese Verschwörung, und standen auf der Seite Jesu, haben sich nicht wie der abtrünnige Judas auf die andere Seite der Finsternis gestellt und haben gesagt, sollen wir jetzt reinschlagen mit dem Schwert? Ja? Und ja, einer wartete gar nicht ab, was Jesus jetzt sagen würde, sondern der hieb und zog durch, und das war der Petrus. Der hat also durchgezogen. Offensichtlich hat er auf den Kopf gezielt. Also er wollte ihn wahrscheinlich töten. Und hat ihn aber verfehlt, den Kopf, und hat das Ohr abgeschnitten. Petrus hatte hier die Gelegenheit, sich zu beweisen. Also Petrus hatte Jesus ja vorher schon Lektionen erteilt, was zu tun wäre, und hat gesagt, er nahm ihn beiseite. Ne? Also Petrus nahm Jesus beiseite und sagte, also pass mal auf, das darf nicht sein. Du darfst nicht gefangen genommen werden, und du darfst nicht den Tod sterben. Das geht nicht. Ich werde mich dafür einsetzen mit meiner Kraft. Petrus hat das also ja ganz klar jetzt die Gelegenheit gehabt zu beweisen, dass er gut war. Er hat ja auch gesagt, noch am Tag zuvor, also wenn auch alle dich verlassen werden, aber ich werde dich nicht verlassen. Ich werde mich sogar gefangen nehmen lassen, und ich werde sogar mit dir sterben. wenn es sein muss. Das hat er alles gesagt. Und jetzt plötzlich nach seinem Schlaf, jetzt war er hellwach und hatte die Gelegenheit, mit seinem Schwert zu beweisen, dass er Jesus liebte, und vielleicht wollte er auch seine eigene Haut retten. Das weiß ich nicht. Jedenfalls hatte er die Lektion vergessen, die Jesus ihm erteilt hatte, als er ihm sagte, weiche von mir, Satan. Wir können mal aufschlagen, Matthäus 16, Vers 23 ist diese Stelle, wo Jesus sagte, weiche von mir, Satan. Und Jesus gab ihm dann eine Lektion. Verse 24 und 25, Matthäus 16, 24, 25. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Also Jesus hatte ihm die Lektion erteilt, dass es doch darum geht, ihm nachzufolgen und sich selbst zu verleugnen. Auch die eigene Stärke, weil die Stärke des Petrus und seines Schwertes konnte nicht die Weltgeschichte irgendwie beeinflussen. Ja? Und er sollte auch bereit sein, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und ja, er sollte dann später auch sein Leben verlieren für Jesus, aber das kam dann viel später. Im Prinzip, wenn wir jetzt sehen, dass die Jünger Jesus also hindern wollten, dass er sich gefangen nehmen lassen würde, die Jünger waren doch tatsächlich Leute, die wollten es verhindern. Im Prinzip hatten sie nichts gelernt. Das, was Petrus ja vorher versuchte, nämlich Jesus zu verhindern, das versuchte er immer noch. Ja? Und es war also echt eine traurige Nacht, wo die Finsternis immer noch auch die Jünger sozusagen verblendet hatte, sodass sie nichts sehen konnten. Ja, sie konnten nicht sehen, was Jesus eigentlich vorhatte. Ja? Jesus sagte dann, lasst ab, nicht weiter mit diesen. Könnte ich nicht meinen Vater bitten und er würde mir 12 Legionen Engel schicken, um hier mich zu verteidigen? Aber lasst ab davon. Es ist nicht Zeit, mich zu verteidigen. Ja, die ganze Geschichte ist einer der Momente, wo Petrus eine totale Krise hatte, wo Petrus total versagt. Es waren insgesamt 3 Momente, denke ich, die man so bestimmen kann, wo er absolut ins Fettnäpfchen getreten ist. Einmal, weiche von mir, Satan, als Jesus das sagte. Und zum zweiten hier, als Jesus sagte, lass ab davon, hör auf. Ja. Und zum dritten natürlich am nächsten Tag, als er ihn verriet, ja, und der Hahn dann 3-mal krähte. Petrus hatte Jesus 3-mal sozusagen enttäuscht oder wie auch immer. Er hatte 3-mal einfach was gemacht, was einfach falsch war. Aber Jesus liebte ihn und Jesus führte ihn heraus und Jesus zeigte ihm sein Heil. Und Petrus, wie wir auch ihn in seinen Briefen kennenlernen, wurde ein wunderbarer Mann Gottes, der viele Lektionen gelernt hatte, der nicht mehr so stark war mit seiner eigenen Muskelkraft, sondern den Gott echt verändert hatte. Judas dagegen, ja, er durch seinen Verrat, ja, der wurde ihm zum Fallstrick. Er, ja, ging in die Finsternis. Ja, kommen wir zum dritten Punkt. Was bedeutet das? Da ist einiges schiefgelaufen hier und wir wollen das mal uns kurz betrachten. Also zuerst sehen wir, dass die Jünger hier unvorbereitet waren. Sie waren nicht gut vorbereitet auf diese Situation. Sie hatten zwar Schwerter dabei. Jesus sagte, ja, ja, Schwerter könnt ihr auch mitnehmen, so ungefähr. Aber sie haben nicht gewacht und nicht gebetet. Ne? Sie hätten wachen und beten sollen, aber das haben sie nicht getan. Und sie waren sozusagen nicht da ruft gerade jemand an. Okay, Entschuldigung, habe ich weggedrückt. Genau. Sie waren also nicht vorbereitet für diese Anfechtung und sind da sozusagen reingefallen. Eine andere Sache, was hier schiefgelaufen ist, sie haben Menschen gefürchtet. Ja? Also Jesus Christus, der Gott mit uns, Immanuel, Gott mit uns, er war mit ihnen in dieser Stunde, er war mit ihnen im Garten Gethsemane, als er seine große Zeit hatte der Anfechtung und er war jetzt auch hier mit ihnen und sie schauten nicht auf Jesus, was er machte, sondern sie schauten auf die Schar, die da kam in den Garten und sie hatten so viel Sorge jetzt vor dieser Situation, vor den Menschen, Menschenfurcht, dass sie selbst zur Tat mit ihren Muskeln schritten. Ja. Ein anderer Punkt, was ihr schief lag oder was ihr schief lief, sie verkannten die Schrift. Sie hatten die Schrift verstanden, denn Jesus hatte ihnen ja schon vorher gesagt, was passieren sollte, aber sie haben es nicht begriffen. Als Jesus dann auferstanden war, ein paar Tage später, und ein Engel sprach dann zu denen, die am Grab waren, in Lukas 24, 7, da heißt es, gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Damals sagte er nämlich, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Also Jesus sagte, das muss so geschehen. Es muss so sein, dass ich in die Hände der Sünder komme und dass die mich kreuzigen. Das hatte er ihnen gesagt, aber sie wollten das nicht wahrhaben. Sie wollten es immer noch nicht wahrhaben in der Nacht. Ne? Sie hatten nicht verstanden, dass Gott, der Souveräne, hier am Handeln war und wie er gehandelt hat, das haben sie nicht verstanden. Gott hatte sein Drehbuch für diese Situation schon geschrieben. Das war alles schon geschrieben, aber sie dachten, sie müssten das Drehbuch irgendwie umschreiben. Das funktionierte nicht. Jesus hatte ja nicht etwa sein Leben jetzt plötzlich verloren, weil die Macht der Finsternis so stark wurde, um ihn zu beherrschen, sondern Jesus hat der Macht der Finsternis in dieser Stunde Autorität verliehen, bewusst, weil er wollte das genau so, dass es so geschieht. Ja? Jesus hatte gesagt, in Matthäus 26, 50, in der NGÜ heißt es, dass er dem Judas sagte, tu, wozu du gekommen bist. Ja, verrate mich. Komm und tu das. In Johannes 10, 18 steht, da sagte er über sein eigenes Leben und sein Sterben und seine Auferstehung, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es. Ich lasse es selbst. Ich habe die Macht, es zu lassen, und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Und die Jünger verstanden auch nicht, dass in der Gefangennahme und dann in dem Kreuzestod und der Auferstehung, dass da der größte Triumph für das Licht der Welt erzielt werden würde. Da kam ja der Triumph. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann hätten wir kein Evangelium. Aber Jesus ist gestorben und dadurch, dass er diesen Weg gegangen ist, den die Jünger vermeiden wollten, den Weg, den die Finsternis eigentlich wollte, ja, und Jesus wollte es auch, dadurch ist das Evangelium, das Licht des Evangeliums in alle Welt verbreitet worden. Preis den Herrn. Okay, jetzt kommen wir zu dem vierten Punkt und schauen wir uns nochmal an, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Was hat das heute uns irgendetwas zu sagen? Wir leben heute in einer Zeit, in der die Finsternis auch versucht, das Licht der Welt auszulöschen. Und ich denke, wir können das heute noch klarer behaupten als Generationen vor uns. Es war vielleicht noch nie so deutlich in den letzten Jahrhunderten wie heute, dass es durchaus große Anstrengungen gibt, das Licht der Welt auszulöschen. Es passiert allerdings heute ganz anders, als man vielleicht denken würde. Also nicht frontal, sondern sehr hinterlistig. Und zwar, ja, Wahrheit und Lüge neutralisieren sich. Wahrheit wird mit dem Licht in Verbindung gebracht, Lüge mit der Finsternis. Licht und Finsternis kommen zusammen und werden immer mehr eine Einheit. Sie sollen nicht mehr als Gegensätze dastehen. Ja? Gut und Böse sind Vokabeln, die man früher mal gebraucht, aber heute ist das nicht mehr so. Das hat sich ja alles so vollzogen. Ne? Das nehmt ihr auch wahr. Das ist einfach so. Ne? Es gibt da ein komisches Symbol heutzutage, was diese Entwicklung sehr gut beschreibt. Ja? Aber es ist komisch, dass die Welt diesem Symbol und der Weltanschauung dieses Symbols nachfolgt. Von diesem Symbol hat eine Bloggerin aus dem Kaukasus, habe ich gerade vorgestern, glaube ich, gelesen, geschrieben, das ist überall, das findet man überall. Also bei uns ist es nicht überall. Es war in den letzten Jahrzehnten fast überall. Das Gedankengut von diesem Symbol ist in der Menschheit bereits angekommen. Also es ist voll da, aber heute sehen wir das nicht überall. Aber im Kaukasus und an vielen Regionen dieser Erde ist dieses Symbol sehr stark am Kommen. Und ich finde es komisch, weil es ist ein Symbol aus China. Mit China assoziieren die Menschen dieser Welt Menschenrechtsverletzungen. Es ist ein Symbol, was auf dem Ahnenkult beruht. Also wo man Kontakt aufnimmt mit der Geisterwelt und die Ahnen beschwört und anbetet. Es ist ein Symbol, was sogar sagt, das Weibliche ist dunkel, das Weibliche ist apathisch, das Weibliche ist negativ. Es klingt jetzt eigentlich gar nicht so wie ein Symbol, was heute so sehr auf die Tagesordnung kommen würde. Es ist das Yin-Yang-Symbol, ja, mit auf der einen Seite das Weibliche, Dunkle, auf der anderen Seite das Männliche, Helle, aber die küssen sich gegenseitig. Ich habe da schon gemerkt, ne, also gibt es einen Punkt, auf jeder Gegenseite gibt es einen Punkt. Und dieses Symbol ist ja nichts anderes als die Weltanschauung, dass alles zusammengehört. Licht und Finsternis gehören zusammen. Gut und Böse gehören zusammen und es wird alles eine Einheit und in der Einheit ist das Heil und die Einheit findet in uns, im Menschen statt. Das ist damit gemeint. Das ist eine Philosophie, die interessanterweise durch den Westen populär wurde. Also auf der ganzen Welt, der Westen hat das populär gemacht. Das wurde vor 70 bis 60 Jahren ungefähr in Kalifornien sehr stark gepredigt von einigen Gurus der östlichen Mystik. Und einer zum Beispiel, ein ganz großer von denen, der hat gesagt, also wir sind Gott und wir sind der Teufel, alles zusammen gemischt und das kommt bei uns zusammen und darin ist das Heil. Und er hat gesagt, wir müssen den Teufel in uns versöhnen. Ja, also wir dürfen nicht länger sagen, dass das Dunkle ist schlecht, sondern wir sind alles und es kommt alles zusammen, auch Tag und Nacht und Leben und Tod, alles zusammen. Wir sind gleichzeitig die Lebenden, aber dann sterben wir, dann kommen wir wieder, es ist wieder ein Kreislauf, alles kommt zusammen sozusagen. Ne? Wer dieser Philosophie folgt, der muss dann Jesus und den Judas wirft Jesus und Judas in einen Topf. Jesus hat zwar was Gutes getan am Kreuz, er hat die Menschheit erlöst und Judas hat vielleicht was nicht so Gutes getan, etwas Dunkles, er hat Jesus geküsst und hat ihn verraten, aber das gehört alles zusammen und in uns können wir das alles ausleben. Das ist so diese Philosophie. Warum erzähle ich das? Weil diese Philosophie, die wirklich die Mehrheit unserer Menschen denkt so, auch wenn sie gar nicht wissen, was das bedeutet, viele, und auch wenn sie sich damit nicht identifizieren würden, also sie würden sich nicht mit dem Taoismus, dem Chinesischen, identifizieren, aber sie haben diese Weltanschauung irgendwo mitgenommen. Sie haben sie drin und sagen, es gibt kein Gut und Böse mehr, alles kommt zusammen und so weiter. Und diese Weltanschauung versucht natürlich das Licht, was ganz weit weg von der Finsternis ist und was alles aufdeckt, dieses Licht zu neutralisieren und dieses Licht auszulöschen, indem es dieses Licht einfach in den Kreis zieht, wo alles gemischt wird und dann wird das alles vermischt und dann ist gut. Ja, ja. Wie sollen wir darauf nun reagieren, wenn wir nun merken, dass eine Weltanschauung, die einfach sagt, es gibt kein Licht mehr und es gibt keine beziehungsweise es gibt Licht und Finsternis, weil die gehören zusammen. Es gibt kein Licht getrennt von uns allen, ja. Und es gibt keine Finsternis, außer die Finsternis, die Teil des Ganzen ist. Wenn wir das jetzt so in unserer Zeit erleben, wie sollen wir darauf reagieren? Weil wir merken, dass das Licht des Evangeliums immer mehr abgedunkelt wird und dass uns immer mehr, sagen wir mal, untersagt wird. Das hat angefangen, das ist noch lange nicht so fortgeschritten, aber das ist schon losgegangen, dass uns untersagt wird, das Licht des Evangeliums weiterzuerzählen. Und wir können gut davon ausgehen, dass das bald anders wird, dass das viel intensiver wird. Die Möglichkeiten sind da, das zu tun. Wie sollen wir darauf reagieren? Sollen wir nun mit dem Schwert reinschlagen und sagen, stopp, das darf nicht sein? Ja, das ist ja die große Frage. Ja, aber das Drehbuch ist schon längst geschrieben. Und das Drehbuch ist ja so geschrieben, dass es tatsächlich Verfolgung geben wird am Ende der Zeit. Und dass man versuchen wird, das Licht auszulöschen. Das haben wir ja schon längst auch im Lukas-Evangelium gelesen, in Kapitel 21. Und wir dürfen uns ergeben. Wir brauchen nicht dagegen ankämpfen und versuchen jetzt zu sagen, nein, das darf nicht passieren. Wir dürfen natürlich nicht aufhören, vom Licht zu zeugen. Ja, das ist klar. Und wir dürfen auch keine Handlanger von diesem System werden oder Kompromisse mit diesem System machen. Aber wenn das System irgendwie versucht, uns zu manipulieren durch irgendwelchen Wohlstandsentzug oder sonst was, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Dann können wir treu und mutig das Evangelium und das Licht verkünden. Ja, und wir dürfen uns dann auch vergewissern, dass Licht überwindet die Finsternis. Wir brauchen keine Sorge haben. Wir sind auf der Seite des Lichts und das Licht wird überwinden. Und Jesus hat gesagt in Lukas 21, Vers 13, wenn die Verfolgung kommt, das wird euch eine Gelegenheit zum Zeugnis geben sein. Ja? Ihr werdet Zeugnis geben, wenn die Verfolgung kommt. Wenn man versucht, das Licht abzudämmen und auszulöschen, genauso wie das in Gethsemane der Fall war und dann auf Golgatha, dann wird das ein großartiger Triumph werden. Ja? Gott wird sein Licht umso mehr darstellen. Ich möchte schließen mit einigen Bibelversen. Ja, zum Beispiel Matthäus 5, 14. Jesus, das Licht der Welt, hat hier zu seinen Jüngern gesprochen und hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Ihr seid das Licht der Welt, ihr scheint. Und dieses Licht kann keine Macht der Finsternis auslöschen, auch wenn es versucht, es irgendwie in den Nebel zu ziehen. Ja? Wir sind berufen wie die Philipper. Philipper 2, 15, 16. Paulus erinnerte die Philipper an ihre Berufung. Und er schreibt da, als untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet, als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Also unsere Aufgabe ist einfach, das Wort Gottes, die Wahrheit, das Licht, vom Licht der Welt zu zeugen. Und ja, dann haben wir noch eine letzte Bibelstelle und danach schließe ich mit dem Gebet. Apostelgeschichte 26, 17. Wir sind Gesandte, so wie Paulus auch Gesandter Gottes war. Apostelgeschichte 26, 17. Paulus war gesandt, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. So, können wir noch aufstehen und ich bete noch. Vater, danke, dass du Jesus gesandt hast, der uns aus unserer Finsternis erlöst hat, Herr. Du hast sozusagen das Licht gescheint, dein strahlendes Licht in unseren dunklen Kasten. Und wir haben dich, ja, dieses Licht gesehen. Und es ist so schön, Herr, dass du uns die Augen geöffnet hast für dein Evangelium, dass wir erkennen, ja, immer mehr, Schritt für Schritt, ganz langsam, wer du bist und was du willst. Und Herr, das tröstet uns und das macht uns mutig und freudig in dieser Zeit, wenn wir sehen, dass auch ja die ja Nationen drohen und die Leute ja alle möglichen Sachen gegen dich sagen. Aber danke, Herr, dass du uns, deinen Knechten, doch Freimütigkeit schenkst, dein Wort zu verkünden. Amen.